also zum einen will ich nur ganz kurz vorschalten. Also es gab in den letzten Jahrzehnten, gerade in der Bundesrepublik Alt, immer mal wieder, sag ich mal, sehr kurzlebige Versuche, sowas Ähnliches wie eine Gewerkschaftsstruktur ganz authentisch aus dem Knast heraus zu entwickeln. Im Grunde sind diese Versuche in Ansätzen stecken geblieben, weil entweder die etablierten Gewerkschaften, sag ich mal, mit den Schmuddelkindern der Gefangenen wenig bis gar nichts zu tun haben wollten, beziehungsweise dann die einzelnen Protagonisten auch davon wiederum Abstand nahmen, weil dann der knastinterne Druck seitens der Anstaltsleitung oftmals sehr, sehr hoch ist. Es gab zwar im Zusammenhang ja mit dem allgemeinen kulturpolitischen Aufbruch von 68 eine sogenannte deutsche Gefangenengewerkschaft, die auch wohl einige Jahre existiert haben soll, die allerdings aufgrund von internen Korruptionsfällen und Ähnlichem sehr schnell den Endpunkt finden musste. Und wir, das heißt, im Grunde sind das zwei Gefangene aus der JVA Tegel, haben uns im Mai konkret zusammengesetzt, uns die Arbeitssituation in den Tegeler Betrieben angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, das, was vor den Anstaltstoren arbeitsrechtlich ausgefochten wird, kann letztlich innerhalb der Kneste nicht sozusagen ausgeschlossen sein. Und da ich in der relativen Freiheit draußen auch als Basisgewerkschafter beispielsweise der Freien Arbeiterunion fungiere, war es für mich ziemlich naheliegend zu schauen, ob es innerhalb der Kneste auch eine Option gibt, gewerkschaftliche Strukturen aufzuziehen. Und letztlich ist das natürlich nicht gerne gesehen, aber auch die Anstaltsleitung bzw. der Justizsenat in Berlin kam nicht drum herum, dass Inhaftierte die Möglichkeit haben, sich beispielsweise auf das Grundgesetz, auf den Artikel 9 Absatz 3 zu beziehen, der besagt, dass Koalitionen gründbar sind für jeden Staatsbürger in diesem Land. Und das gilt auch für Inhaftierte. Und Koalitionsbildung schließt unter anderem die Organisation von Inhaftierten in einem gewerkschaftlichen Rahmen ein. Nun ist es so, dass Gefangene ja einem, ja sag ich mal, spezifischen Gesetzesregime unterliegen, und zwar dem sogenannten Strafvollzugsgesetz. Dort gibt es einen Passus, ohne dass ich das jetzt juristisch zu sehr auswalzen will, der besagt, dass Gefangene sich zwar innerhalb der Kneste mitverantwortlich zeigen können, das bewegt sich so auf dem Niveau von, welche limonadenhaltigen Getränke da in diesen Ziehautomaten zu finden sind, aber im Grunde ist eine wirkliche selbstorganisierte Initiative natürlich nicht gern gesehen. Aber, und das ist sozusagen unser großer Vorteil, und das haben wir jetzt einfach sozusagen in unsere Hände genommen, wir beziehen uns auf Passagen des bürgerlichen Gesetzbuches und des Grundgesetzes und haben diese Idee im Mai diesen Jahres dann zur Wirklichkeit werden lassen.
Du hast gerade angesprochen, ne? Es geht vor allen Dingen, also zumindest aus dem, was du gerade gesagt hast, um die Arbeitsverhältnisse bzw. die Arbeitsumstände von Gefangenen, die in ihrer Haft regulärer Arbeit nachgehen. Wie muss man sich das vorstellen und was sind eure Punkte, die ihr herausarbeitet?
Also um jetzt einfach mal bei dem Beispiel Tegel zu bleiben, wobei das jetzt schon lange keine rein Tegeler Veranstaltung mehr ist, sondern wir tatsächlich eine bundesweite Ausstrahlung haben. Wir haben jetzt bereits in 6 anderen Knästen der Republik, unter anderem auch in Dresden, Sprecher unserer Gefangenengewerkschaft, die dann dort die entsprechende Tätigkeit organisieren. Und um jetzt ein konkretes Beispiel zu haben, in der JVA Tegel sieht es so aus, dass es insgesamt 14 handwerkliche Betriebe und Werkstätten gibt. Beispielsweise die Polsterei. Die Polsterei der JVA Tegel ist die bundesweit größte Polsterei, die überhaupt noch existiert, die beispielsweise die gesamte Bestuhlung des Berliner Abgeordnetenhauses fertigt, die beispielsweise einen Teil des Amtssitzes des Berliner Justizsenators Thomas Heilmann fertig, beziehungsweise die Schreinerei und die Tischlerei das Mobiliar herstellt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Berliner Abgeordneten nicht diese Einrichtung und diese Arbeitskraft in Anspruch nehmen würden, wenn das alles nur produzierter Fusch wäre. Und so kann man das im Grunde fortsetzen. Die JVA Tegel hat eine Glaserei, hat eine Schlosserei, hat eine Schuhmacherei. Im Grunde diese klassischen Handwerksbetriebe, die außerhalb der Knasttore mehr und mehr auch in prekären Verhältnissen sind. Und als Gewerkschafter muss es natürlich uns darum gehen, dass es nicht quasi Sonderwirtschaftszonen gibt, wo zu Billigtarifen Produkte gefertigt werden, die klassische Handarbeit sind. Und wenn ich von Billiglöhnerei spreche, dann ist das sprichwörtlich zu nehmen. Man muss sich vorstellen, dass für einen 8-Stunden-Tag, also auch in den Knästen wird Vollzeit gearbeitet, die Entlohnung zwischen 9 und 15 Euro beträgt. Nicht pro Stunde, sondern das ist dann sozusagen das Tagessalär. Und das ist aus unserer Sicht anzugreifen, politisch, juristisch, da sind wir dabei. Und der zweite zentrale Punkt ist, dass Menschen, die inhaftiert sind, von sozialrechtlichen Standards, die für alle sonst gegeben sind, ausgeschlossen sind, beispielsweise die Frage der Rentenabsicherung. Das heißt beispielsweise für einen Inhaftierten, der viele Jahre einsitzt, dass er nach seiner Haftentlassung geradewegs sich auf dem Weg Richtung Altersarmut bewegt. Und da ja der sogenannte Resozialisierungsansatz in den Haftanstalten immer sehr, sehr hoch gehangen wird, sehen wir da halt einen ganz massiven Widerspruch. Wie kann Beschäftigung im Knast resozialisierend sein, wenn das gleichbedeutend heißt, für die irgendwann mal Entlassenen, dass dann im Grunde die Altersarmut droht?
Jetzt könnte man ja annehmen, dass diese Art von Situation, in der Menschen schlecht bezahlt werden und am Ende vielleicht sogar auch noch in Altersarmut versinken, dass das ein Aspekt ist, der in dem Strafrechtssystem mit eingerechnet ist. Ist das ein Aspekt von Strafrecht in Deutschland?
Gut, da müsste man dann davon ausgehen, dass das ein Vorsatz ist, dass Menschen, die in prekären Situationen sind, aus prekären Situationen auch gar nicht mehr herauskommen sollen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Da ist natürlich dann unser emanzipatorischer Ansatz und den reklamieren wir für uns, dass wir natürlich sowohl innerhalb als auch natürlich außerhalb der Knäste generell gegen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse, um es jetzt erstmal etwas heroisierend zu führen, uns aufgestellt haben und wir jetzt natürlich dann aus der Innenperspektive heraus diese Eklatanz in den Knästen dann nochmal so ganz, ganz, ganz stark in den Fokus nehmen. A, weil das natürlich, sage ich mal, im gesellschaftlichen Rahmen eher eine völlig untergeordnete Rolle spielt, wie die Situation in den Knästen ist. Wir aber für uns in Anspruch nehmen, eine eigene Lobby zu schaffen und uns auch nicht mehr aus öffentlich geführten Debatten, wie beispielsweise die Festsetzung, die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns ausgeschlossen sehen wollen. Also die soziale Gruppe der Gefangenen umfasst in der Bundesrepublik, wenn wir jetzt U-Häftlinge mit einbeziehen, etwa 70.000 Menschen. Von den 70.000 Menschen sind, das muss ich jetzt schätzen, etwa 50.000 in irgendeiner Form beschäftigt. Das ist de facto ein Großkonzern. Und der muss sich halt von Beschäftigtenseite ins Spiel bringen, so wie wir das, sag ich mal, in anderen Feldern von sozialen Bewegungen auch versuchen zu forcieren.
Du hast davon gesprochen, dass, also es gibt ja mehrere Aspekte, ne? Bevor wir gucken, Mindestlohn, wie könnte das aussehen, gibt es ja noch andere Dinge, die auf eurer Webseite zum Beispiel rausgearbeitet sind, dass ein Problem durchaus auch sozusagen die Entwicklung im Knastsystem selbst ist. Ja. Also da wird von teilprivatisierten Knästen gesprochen, beispielsweise in Burg habt ihr rausgearbeitet. Was bedeutet das für die Situation von Häftlingen, wenn so Knastgefängnisse in private Hand gegeben werden?
Ja. Also Burg ist tatsächlich ein wichtiges Beispiel, weil das zumindest so für den ostdeutschen Raum auch so, ja, so eine Pilotfunktion hat. Teilprivatisiert heißt, dass dann beispielsweise der Sektor der Schließer und Schließerinnen von einer externen, nichtstaatlichen Firma absolviert wird, beziehungsweise diese Knasteinrichtungen darauf dann auch setzen, dass Knäste mehr und mehr förmlich zu Fabriken werden. Also in den USA, dieses Stichwort Prison Industrial Complex, was ja von der ehemaligen Black Panther-Aktivistin Angela Davis seit Jahrzehnten herausgearbeitet wird, zieht mit Abstrichen hier auch mehr und mehr ein. Und das heißt im Grunde, dass die Ressource des Gefangenen oder der Gefangenen mehr und mehr in der Hinsicht auch abgeschöpft und ausgenutzt wird, dass entsprechende Arbeitsaufträge von externen Firmen in die Knäste verlegt werden, unter anderem aufgrund der Billiglöhnerei, die da stattfindet, unter anderem aufgrund auch des repressiven Klimas. Und das ist natürlich ein Trend und eine Tendenz, die wir als GGBO auch künftig noch viel stärker so ins Visier nehmen werden. Muss man aber auch sehen, wir sind jetzt erst gerade mal ein paar Monate alt, sind dabei, sag ich mal, so eine Art organisatorischen Grundstock aufzubauen, einschließlich der Soli-Strukturen von nicht inhaftierten Kolleginnen und Kollegen. Aber klar, also dieses Modell des fabrikartigen Knastsystems muss natürlich viel stärker ins Zentrum dann auch unserer Agitation letztlich rücken.
Agitation, du hast gesagt, Unterstützung außerhalb und innerhalb. Wie ist denn die Resonanz auf eure Gewerkschaft bzw. auf eure Initiative der Ermächtigung, wenn man so möchte, im Sinne des eigenen Rechtes und der zustehenden Rechte in den Knästen? Weil das Netzwerk, du hattest das eingangs angesprochen, ist ja dann nicht unerheblich, ne? Wen vertretet ihr und so weiter?
Das ist tatsächlich ganz, ganz entscheidend. Also wir haben uns so aufgestellt, dass wir sowohl innerhalb als auch außerhalb der Knäste existieren. Also um sozusagen mit dieser Zangenbewegung den größtmöglichen gewerkschaftspolitischen Druck aufbauen zu können. Nun ist es so, dass unser Hauptansprechpartner innerhalb des DGBs Verdi ist, beziehungsweise Verdi Basisgruppen. Nun gibt es dann so eine Art Zielkonflikt für Verdi-Hauptamtliche, da sie ja unter anderem auch die Schließer vertreten und uns als Gefangene eher kritisch beäugen. Nun ist es aber so, wie das in Hamburg mit geflüchteten Menschen stattgefunden hat, im Zusammenhang der Lampedusa-Kampagne, dass engagierte Basisgewerkschaften und Gewerkschafterinnen aus Verdi durchgesetzt haben, dass geflüchtete Menschen auch Verdi-Mitglied werden können. Gefangene können zwar auch Verdi-Mitglied werden, aber per Satzung heißt es, dass deren Mitgliedschaft ruht, was de facto eine Inaktivität dann bedeutet. Aber wir sind dran mit Verdi-Basisstrukturen, unter anderem aus den Erwerbslosenausschüssen. Auch Erwerbslose haben Jahre gebraucht, um innerhalb des DGBs eine Anerkennung zu finden. Und im Grunde ist das, wie in vielen Dingen auch, abhängig einfach von Kräfteverhältnissen. Und umso potenter, agiler wir wären und umso mehr Zuspruch und Unterstützung wir erfahren, umso mehr wird sich auch innerhalb des eher schwerfälligen Koloss Verdi etwas bewegen. Andere, eher basisgewerkschaftliche Strukturen sind natürlich wesentlich aufgeschlossener. Also die FAU, beziehungsweise dann die Wobblies, das sind die Industrial Workers of the World, IWW, sehr klassenkämpferisch orientierte Gewerkschaft, ursprünglich aus den USA kommend, die mit Knastarbeit und Knastkämpfen vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder intensivste Berührung hatten, sind uns gegenüber erstmal regelrecht aufgeschlossen, da gibt es auch keinerlei Beschränkung. Allerdings ist uns wichtig, dass wir die Pluralität wahren und uns nach allen Seiten hin gewerkschaftlich offen zeigen und versuchen, darüber dann unser Fundament Stück für Stück zu erweitern und zu stabilisieren.
Und damit rührt ihr an einer nicht zuletzt gesellschaftlich-philosophischen Grundfeste, denn erstmal ist ja nur eine Minderheit von Menschen in Deutschland davon betroffen, irgendwie in diesem Strafrechtssystem zu stecken und vielleicht eingesperrt zu werden. Und zweitens könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, wenn ich mir die Forderungen so anhöre und durchlese, dass es nicht wenige Menschen gibt, die sagen würden, also okay, die wollen Mindestlohn, die wollen sozusagen auch einen Anspruch auf Rente haben für ihre Arbeitszeit im Knast, die kriegen aber kosten ja unheimlich viel für die Unterbringung und so weiter und so fort. Wo ist denn da bitteschön noch die Strafe? Ja. Was würdest du denen entgegenhalten?
Also prinzipiell bin ich natürlich auch von meiner politischen Sozialisation ein Anhänger davon, dass Zwangsanstalten in jedweder Form keinerlei therapeutische Funktion vorweisen können. Und wenn was in irgendeiner Form resozialisierend oder ich würde besser sagen sozialisierend ist, dann ist das unsere Initiative der Selbstorganisierung von Menschen, denen es eigentlich vorbehalten ist, sich zu regen und zu bewegen. Also von daher leisten wir in der Hinsicht tatsächlich eine Funktion, dass Menschen ein sozialeres Verständnis von ihrem eigenen Leben haben. Also Stichworte wie Solidarität, Autonomie und Ähnliches stehen bei uns ganz, ganz hoch im Kurs. Und zum anderen ist für uns auch entscheidend, dass Zwangsarbeitsverhältnisse in jedweder Form nicht nur zu kritisieren sind, sondern abzuschaffen sind. Und wenn die Frage aufkommt nach dem Kostenfaktor, kann man sich tatsächlich auch überlegen, wenn Knastarbeit beispielsweise tariflich entlohnt ist, dass dann ein Teil der Kosten, die entstehen, dann auch von Gefangenen getragen werden, was ja dann letztlich auch wieder ein Wiedererlangen von Autonomie ist. Da ich zwischenzeitlich auch im offenen Vollzug mich aufgehalten habe, ist das dort auch eine typische Regelung, dass ein sogenannter Haftkostenanteil von den Inhaftierten getragen wird. Also das ist dann eher eine Frage des Modells, was dann gefunden wird und jetzt von unserer Seite aus erstmal nicht völlig ausgeschlossen, dass man da entsprechende Regelungen findet. Aber das Entscheidende ist erstmal, dass die Arbeitspflicht und die faktische Zwangsarbeit in den Knästen aufhört und wir in der Hinsicht zu normalisierteren Bedingungen kommen, weil selbst das Strafvollzugsgesetz meint ja ausdrücklich, dass die Lebensverhältnisse zwischen drin und draußen nach Möglichkeit ganz, ganz, ganz stark übereinzustimmen haben und daran orientieren wir uns.